Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, eine neue Folge. Und ich freue mich, dass Roman Gerdt wieder an meiner Seite ist. Hallo.
Ach Mensch, mit dem vollen Namen wird man hier sogar begrüßt. Ganz förmlich. Danke, Almut. Wie hast du das Wochenende erlebt? Auf deinen Erfolg vom Wochenende verweisen wir dann am Ende der Folge, wenn es zu den Hottakes geht. Aber ich hoffe, du hast trotzdem auch ein entspanntes Wochenende genießen können.
Oh, tatsächlich war es sogar ein arbeitsreiches Wochenende. Ich war am Freitag, wie angekündigt, ja beim Länderspiel in Breda von den Frauen.
2-2.
2-2. War Licht und Schatten.
Wie erwartet, oder? Also, dass es noch nicht alles rund läuft, klar. Und ein paar Highlights gab es auch.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe irgendwie trotzdem gehofft, dass sie, ja, so, sagen wir mal, blöde Gegentore mittlerweile vermeiden. Und das haben sie halt immer noch nicht hingekriegt. Also wenn das die, ich meine, man muss es auch erstmal ausnutzen. Aber das war irgendwie so ein Spiegel wieder mal der letzten Monate. Und ich bin gespannt, ob sie das abstellen können bis zum Sommer. Aber die Tore an sich, ja, waren schön. Und ich bin gespannt, was dann noch weiterhin so in der Nations League kommt. Und am Sonntag hatte ich ja gleich nochmal Fußballprogramm. Da war ich tatsächlich im Doppelpass und durfte ein bisschen mitdiskutieren.
Habe ich mir natürlich angeguckt, wie hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch. Hast du daraus oder von irgendwas anderem eine Anekdote mitgebracht? Oder wie letzte Woche, ich glaube, das war schon durchaus eine kritische Anekdote. Das war quasi eine Anekdote, mit der man auch aneckt.
Ja, diesmal habe ich tatsächlich auch eine Anekdote, weil es auch um ein Thema geht, was so gerade wieder grassiert. Sollen wir damit schon starten?
Ja, mit einer Anekdote können wir immer starten.
Ja, wie das halt manchmal so ist. Man ist auf einer Veranstaltung und ja, man muss dann ein paar Autogramme schreiben, steht vielleicht für ein paar Fotos bereit.
Furchtbar.
Und es gibt dann immer... Ja, aber es gibt sehr nette Anfragen, egal ob von jung oder alt, und manche kommen einem schon komisch vor, aber es gibt tatsächlich auch manchmal so Wendungen. Und ich habe mich eigentlich mit jemandem, fand ich, recht nett unterhalten, mit einem Herrn mittleren Alters, und da hat er auch gefragt, ob wir dann halt noch ein Foto machen können. Und in der Situation war ich dann selber auch mal überfordert, weil plötzlich die Hand auf meinem Hintern lag und ich dachte,
oh.
Genau. Und dann habe ich halt auch überlegt, was machst du denn jetzt? Also sagst du direkt was oder nicht? Ich meine, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Jetzt momentan.
Bist du immer noch jung?
Ja. Ist trotzdem ein Unterschied, ob man Anfang, Mitte 30 oder Anfang, Mitte 20 ist.
Das ist faktisch richtig.
Und in dem Moment habe ich dann das mehr oder minder ignoriert, ist einfach totgeschwiegen und so gedacht, naja, der Moment ist eh gleich vorbei, weil er aus dem Foto verschwinden muss und irgendwer anders kommt. Heutzutage würde ich da, glaube ich, anders drauf reagieren und würde den Herrn darauf aufmerksam machen und ihn fragen, ob er das gerade bewusst macht oder nicht. Und selbst wenn es unbewusst ist, sollte er das vielleicht unterlassen und überdenken.
Ja.
Und deswegen kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, welches Thema mich diese Woche sehr, sehr beschäftigt hat.
Ich kann es erahnen, ja.
Ja, dann erahn doch mal.
Ja, ich bin ja erstmal ich muss ja deine Vorlage erstmal. Ich muss mal gucken, auf welchem Feld wir uns bewegen.
Ach so. Nee, es geht natürlich um ein Urteil, was gefällt wurde jetzt in Spanien, wo beide Seiten Berufung auch angekündigt haben.
Herr Rubiales ist das Thema.
Herr Rubiales, genau, und Jenny Hermoso. Ich weiß, es geht jetzt heute mal wieder nicht um die Männer-Bundesliga. Wir können nachher gerne noch über Leverkusen, München und so weiter sprechen, aber jetzt gerade liegt mir das schon sehr, sehr am Herzen.
Das ist dein Thema, Almuts Pausentee.
Ja, weil ich mich auch gefragt habe, was hat das denn mit dir gemacht, dieses Urteil? Also wir können ja einfach mal vorneweg sagen, das Urteil besagt, dass Rubiales in dem Sinne jetzt vorbestraft ist. Also er wurde verurteilt, aber das Urteil hat gesagt, dass er in 18 Monaten jeweils 20 Euro am Tag bezahlen muss, wo er nachher nicht mal ganz auf 11.000 Euro kommt. An Strafe muss zusätzlich noch 3.000 Euro sozusagen Schmerzensgeld an Jenny Hermoso bezahlen. Darf sich ein Jahr nicht in Kontakt treten mit ihr und darf sich auch nicht auf 200 Meter an sie herannähern. Das ist jetzt soweit das Urteil. Ja, und dann können wir ja gleich nochmal die qualitative Auswertung von beiden Seiten machen. Ich würde jetzt erstmal gerne deine Gedanken mal hören dazu.
Dann war ich auf dem richtigen Pfad unterwegs. Ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst, aber das war dann doch Rubiales. Daher wollte ich dich nochmal beten, das vielleicht nochmal einzuführen, was quasi deine Fragestellung ist. Nämlich du sagst, wie ich da darauf blicke. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Thema komplett aus den Augen verloren, nachdem es quasi auserzählt war. Also über die letzten Monate hat das ja auch medial gar nicht mehr stattgefunden, fairerweise. Also ich kann mich nicht erinnern, dann muss ich es verpasst haben. Bei so einer Fußball-EM, bei einer Heim-EM der Männer rund um Spanien, da ging es um Cucurella und über wen auch immer. Da wurde das Thema nicht mehr behandelt, zu Recht auch, weil es gab ja diesen Aufhänger nicht. Und jetzt gab es eben die Urteilsverkündung und natürlich war das jetzt nochmal Thema. Deswegen musste ich mich erstmal nochmal gedanklich hereinversetzen, was war da eigentlich nochmal? Was ist da eigentlich passiert?
Ich möchte auch nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, dass es um die WM 2023 ging, bei der der spanische Verband den Weltmeistertitel errungen hat. Und bei der Siegerehrung wurde dann Jenny Hermoso als eine der gestandensten Spielerinnen und auch der Rekord, also die Rekordtorschützin des Landes, wurde bei der Siegerehrung vom damaligen Verbandschef von Rubiales ja auf den Mund geküsst, also nicht wie man das vielleicht auch aus südlicheren Ländern kennt, mal so einen Kuss auf die Wange, sondern tatsächlich mit beiden Händen gepackt und auf den Mund geküsst. Und das wurde natürlich auch auf Videokameras aufgenommen. Und nachher hat es dann in einem Gerichtsprozess geendet, wo jetzt das Urteil verkündet wurde.
Danke. Also viel besser hätte ich es nicht aufdröseln können. Luis Rubiales ist das Thema, der hat, glaube ich, nicht nur optisch eine dezente Nähe mit dem FIFA-Präsidenten, weil keine Haare. Und nein, also ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Aber keiner, der darüber urteilt, kennt den, ist ja auch klar. Man kennt den Vorfall. Und als das Urteil verkündet wurde, ich weiß nicht, es ist ein paar Tage jetzt her, wie groß das sozusagen in Erscheinung getreten ist. Ich hatte das Gefühl, korrigier mich, dass es Leute, die es interessiert, die Berichterstatter, Berichterstatterinnen sind, die Sportlerinnen sind, die damit irgendwie in Kontakt stehen mit dem Frauenfußball, wie du es jetzt eben erlebt hast. Deswegen auch gleich meine Frage dazu. Ich persönlich fand, es wurde nicht mehr so groß dargestellt, wie es in der Zwischenzeit 2023 rund um dieses Finale gewesen ist. Und dennoch hat man es natürlich mitbekommen. Und deswegen die Frage vielleicht, die ich jetzt an dich zurückspiele, weil mich das mal interessieren würde, ist das jetzt rund um die Frauennationalmannschaft bei den Deutschen nochmal ein Thema gewesen? Wie sehr bist du als jemand, der aus der Branche quasi kommt, aus dem engsten Kreis kommt, wie ist damit umgegangen worden mit dem Urteil? Und ist das alles nochmal hochgekommen? Hat man nochmal über das Thema diskutiert? Wie war das so?
Also das ist schon die ganze Zeit eigentlich in der Branche mit Spannung erwartet worden, wie denn dieses Urteil ausfallen wird. Der Prozess hat jetzt ja insgesamt circa 1,5 Jahre gedauert und natürlich ist es immer mal so aufgeploppt, auch über die letzten Monate und auch über das letzte Jahr, je nachdem, wen man denn getroffen hat, weil das der erste Präzedenzfall ist und das hat auch Jenny Hermoso im Nachhinein dann positiv gesagt. Es ist jetzt ein Präzedenzfall geschaffen worden.
Genau.
Das ist jemanden mit einem Urteil getroffen hat, der vielleicht damit nicht gerechnet hat und der auch seine, sozusagen seine Macho-Haftigkeit mal öffentlich in einem Fehlverhalten gespiegelt hat. Ja, aber auf der anderen Seite gab es auch sehr, sehr große Empörung so im Umfeld, weil natürlich diese 11.000 € Strafe ein absoluter Witz sind. Gab dazu auch Vergleiche. Also Rubiales hat als Verbandspräsident, und er war nicht nur ein Jahr Verbandspräsident, hat er über 900.000 Jahresgehalt gehabt. Da ist es halt so, als ob jemand von uns, weiß nicht, 10 € bezahlen muss. Das ist schon hart. Und eigentlich war ja auch die Anklage oder der Antrag waren 2,5 Jahre. Rubiales hatte den Antrag auf Freispruch, hat sogar auch einen Lippenleser mit dem Prozess gehabt, der beweisen sollte, dass er vorher gefragt hätte, von wegen, darf ich dich küssen? Auf der anderen Seite, wenn man nur diesen Satz hört, darf ich dich küssen, ja, es impliziert nicht unbedingt das, was er da gemacht hat. Aber es gab ja nicht nur den Prozess darum, sondern es gab auch noch einen Prozess rund um Nötigung. Und da war Rubiales nicht der Einzige, der angeklagt war, sondern es war auch der ehemalige Trainer. Der Josh Wilder war angeklagt. Es war der ehemalige Männersportdirektor Albert Luque und Ruben Rivera als Marketingchef waren auch noch angeklagt, weil sie versucht haben, im Nachhinein Hermoso ja sozusagen dazu zu bewegen, ein Statement rauszugeben oder ein Video aufzunehmen, um zu sagen, dass das halt alles gar nicht so schlimm war.
Ja, um den zu schützen, den Rubiales, genau. Oder zu entlasten.
Genau, sein, zu entlasten. Und die sind alle freigesprochen worden, weil wohl keine Nötigung vorlag, obwohl ich schätze, die Beweise doch etwas erdrückender waren. Aber man sagt nach spanischem Recht, dass eine Nötigung vorliegen muss, wenn körperliche Gewalt angedroht wurde oder angewendet wurde. Und das wurde in dem Sinne nicht, sondern es wurden nur Konsequenzen angedroht, die nicht physischer Natur waren. Und es ist echt ein riesen umfassendes Ding. Und ich sehe auch, wie Jenny Hermoso, zum einen, dass es etwas Positives ist, es ist jemand verurteilt worden, weil natürlich auch im Nachgang der Weltmeisterschaft wurden viele, viele Stimmen auch aus Europa und auch aus Deutschland eingeholt. Und auch in diesen Stimmen von hochrangigen Funktionären waren teilweise Meinungen dabei, dass man sagt, ja, das war jetzt halt Freundschaft und ein Überschwang der Gefühle.
Ich erinnere das noch.
Und ganz andere waren auch sehr, sehr strikt in ihren Aussagen. Da sagt man, das geht gar nicht, das darf nicht passieren und er müsste sich entschuldigen. Und seine, ja, eigentlich im Umkehr der Opferstellung wäre ein Skandal. Auf der anderen Seite sehe ich das halt auch wirklich als ein bisschen lächerlich an, also dass dieses Urteil jetzt gefällt wurde, weil entweder erkennst du es an als Sexualdelikt und es ist jetzt ja auch in dem Sinne einkategorisiert worden und verurteilt worden und dann verstehe ich das Strafmaß nicht.
Dann passt die Strafe nicht dazu, genau.
Es muss ihm ja in irgendeiner Weise wehtun und er darf nicht darüber lachen. Das heißt, entweder ist es etwas, dass es in Haftstrafe übergeht, von mir aus auch Haftstrafe auf Bewährung dann, oder es muss halt eine Geldstrafe sein, die ihm wehtut, also die verhältnismäßig ist zu seinem Einkommen. Und das ist sie auch in gar keiner Weise. Und das ärgert mich ungemein. Also das, was mich ein bisschen milde stimmt, ist, dass tatsächlich die FIFA ihn 3 Jahre gesperrt hat. Also er darf im Weltfußballverband nicht arbeiten. Auch der spanische Verband war nachher relativ konsequent. Also sie haben auch eine 3-jährige Sperre plus nochmal eine 1,5-jährige Sperre obendrauf gegeben, weil er sich, ist ja nicht das einzige Vergehen, was er im Finale gemacht hat. Er hat sich halt während des Spiels, als das Tor gefallen ist, in den Schritt gegriffen. Auch in aller Öffentlichkeit vor allen Kameras. Und was ja dann schon gezeigt hat, dass vielleicht seine Einstellung zu sexuellen Handlungen in Bezug auf Fußball nicht ganz so ist, wie die Gesellschaft das für richtig hält. Und da ist er dann halt nochmal zusätzlich gesperrt worden und er hat ja auch so eine Sache gemacht, wie nach der Siegerehrung hat er eine Spielerin gepackt, die Athena del Castillo, und hat die einfach rücklings so über die Schulter geworfen und
stimmt, dieses
ihre
Bild, ja,
Oberschenkel gepackt und sie über den Platz getragen. Und also da ist in diesem Finale einiges zu Rande gekommen, wo er sich meiner Meinung nach nicht rausreden kann, und dass dann diese Strafe so ausgesprochen wurde, finde ich doch sehr, sehr verwunderlich und auch als ein falsches Zeichen, weil es in gewisser Weise aussagt, dass man als Funktionär viel machen darf.
Ich bin da an deiner, an deiner Seite mit vielem, was du sagst. Ich bin natürlich jetzt kein Jurist. Ich weiß nicht, wie hoch so ein Strafmaß sozusagen bemessen werden darf. Also weil du sagst, das muss ihm wehtun, bemessen an dem, was er verdient hat beispielsweise. Ich weiß nicht sozusagen, ob das gerichtlich möglich ist, zu sagen, bei ihm ist aber deutlich höher als das ein Strafmaß. Also normalerweise wird das ja an irgendwelchen Einnahmen, die er hat, bemessen. Ich weiß gerade gar nicht, was er für Einnahmen hat, deswegen war es wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach.
Ja, das ist halt ein anderer Punkt, ne? Also selbst wenn er jetzt dann keine Einnahmen hat, aber er hat ja genug Einnahmen in seinem Leben gehabt und vielleicht selbst wenn er das Geld aufs Konto gepackt hat, dann ist ja, er in gewisser Weise doch Privatier.
Ich weiß
es. Also
ich
kann mir nicht vorstellen, dass er gar kein Einkommen hat. Ja, und das ist halt dieser Punkt. Und natürlich machen sich auch viele, viele lustig. Also auch Jenny Hermoso hat auf ihrem Insta-Account sehr viele Kommentare bekommen von wegen, ja, du siehst ja an dem Urteil, dass es doch nur ein Küsschen war und
das ist das
gar
Problem.
Nicht so schlimm.
Das ist das Problem, das sehe ich, sorry, dass genau dieses Urteil eben sagt, da ist jemand verurteilt worden, aber so harmlos verurteilt worden, dass das, was er gemacht hat, und das ist ja die Außenwirkung, also letztlich auch diese Form von Außenwirkung, die so ein Fall, der von der Justiz verurteilt wurde, dann auch ein Zeichen sendet, so genau, so schlimm war es ja gar nicht, weil es war ja nur 11.000 Euro Geldstrafe wert, also schlimm sozusagen, weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall, und das ist ja auch der Hintergedanke, und grundsätzlich sagt ja auch der Richter in seiner Urteilsbegründung, dass er Jenny Hermoso die volle Glaubwürdigkeit zuspricht. Und die spiegelt das Urteil für mich so dann nicht wieder. Und deswegen bin ich sehr, sehr zwiegespalten und ich bin auch irgendwie, ja, sehr, sehr erbost und traurig darüber, dass vor allem auch der Fakt der Nötigung, den ja alle Mitspielerinnen und auch der Bruder von Jenny Hermoso und so sehr ja, stark geschildert haben, dass sie nun mal unter Druck gesetzt wurde. Es gab ja sogar auch ein Statement vom Verband, was rausgegeben wurde, wo dann halt auch durch Aussagen unterlegt und nachgewiesen wurde, dass Jenny Hermoso nicht an dem Statement beteiligt war. Da wurde ja auch gesagt, ne, dass es eine spontane gegenseitige Geste der großer Freude war, dass man es mit Gesten in dem Moment nicht übertreiben könnte und dass halt das Verhältnis zwischen Hermoso und Rubiales ja freundschaftlich ist und großartig wäre. Und ja, da hat dann auch die spanische Pressesprecherin, die Patricia Perez, die zuständig war, hat auch im Nachhinein ausgesagt, dass sie von den anderen unter Druck gesetzt wurde, dieses Statement rauszugeben und dass Hermoso da gar nicht dran beteiligt war.
Viele Machtstrukturen, die da eine Rolle spielen, das ist ja ganz klar, in solchen Verbänden. Ich finde es auch spannend, wenn man nochmal zurückguckt. Es dauerte ja doch eine Zeit lang, also genau diese FIFA-Sperre, die gab es ja dann zeitnah, glaube ich, nach dem Finale, aber dass er zurückgetreten ist, hatte ja auch, glaube ich, das Geschmäckle irgendwann im September oder so. Also ein paar Monate später und dann auch so nach dem Motto, naja, ich will unsere Bewerbung für die WM 2030 nicht gefährden. Das war ja, glaube ich, das Thema. Also das so ein bisschen nicht Einsicht, sondern Kalkül beim Rücktritt.
Ja, und es gab ja auch vorher noch eine Rede beim spanischen Verband, wo er sich, also so wie so eine Verteidigungsrede, wo dann auch sehr viele Funktionäre durch Klatschen ihre Unterstützung hinterlegt
diese
haben.
Klatschaffäre, genau.
Wo dann auch der spanische Nationaltrainer unter anderem auch vermutlich nachher ihm zum Fehlverhalten dargelegt wurde, dass er dort geklatscht hat und weswegen er dann nachher auch entlassen wurde im September 2023. Aber grundsätzlich, mich stört sehr, sehr, dass diese Nötigung, die ja auch durch die Pressesprecherin dann bestätigt wurde, dass die einfach fallen gelassen wurde. Weil was willst du denn noch, wenn du eine Spielerin unter Druck setzt und wenn du ihr auch in Aussicht stellst, dass ihre Karriere vielleicht vorbei ist, dass sie die Familie in den Prozess mit reinziehen werden, wenn sie jetzt nicht so ein Video mit Rubiales auf dem Heimflug aufnimmt und das in dem Moment ihres größten sportlichen Erfolges. Und dann finde ich ja obendrein auch noch, also der Nationaltrainer wurde dann entlassen und es dauerte 4 Wochen und plötzlich ist er der Nationaltrainer der marokkanischen Frauennationalmannschaft.
Ja.
Und das auch mit der Vorgeschichte, also für viele, die sich eventuell damit ja auch nicht so stark beschäftigt haben. Es gab ja im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2023 schon sehr, sehr, sehr viel Unruhe um die Frauennationalmannschaft in Spanien. Es gab nach der EM 22 15 Spielerinnen, die einen offenen Brief geschrieben haben, in dem sie auch gefordert haben, dass der Trainer abgesetzt werden soll, dass er halt psychische Gewalt und Maßnahmen auf sie ausübt, dass sie da einfach nicht ihre Leistung bringen können und dass es nicht einer Nationalmannschaft würdig ist. Und das wurde immer von den Verantwortlichen, den Funktionären, unter anderem auch von Rubiales abgetan, dass die Spielerinnen sich ja was zurechtspinnen würden. Und wenn sie nicht die Ehre haben, für die Nationalmannschaft spielen zu wollen, dann werden sie halt nicht nominiert. Und dann wurden einfach andere nominiert. Und von diesen 15 ursprünglichen Spielerinnen sind dann tatsächlich für das WM-Turnier 3 wieder zurückgekommen. Die anderen 12 sind bei ihrer Meinung geblieben. Und da ging es auch so um Vorwürfe, dass sie die Zimmer nicht abschließen dürfen, also die Hotelzimmer, weil der Trainer selbst abends zu jeder Tages- und Nachtzeit reinkommen dürfte, weil er dann endlich mal Zeit hätte, persönliche Gespräche mit den Spielern zu führen.
Ja, das klingt alles total seltsam. Ich merke, da steckt viel drin und ich merke auch, da bist du emotional total dabei. Also A, hast du nicht wahnsinnig nah mit diesem Thema beschäftigt, da bin ich jetzt fairerweise auch einfach zu weit weg gewesen, deswegen ist es total spannend, weil es dieser ganze Zusammenhang ist und dann, wenn man das nochmal kurz abschließend auf so eine Ebene hebt, es ist noch viel zu tun. Ich glaube, das ist kein Fall, der nur die spanische Mannschaft und erst recht nicht nur den spanischen Präsidenten betrifft. Da sind wir wahrscheinlich auch bei Machtstrukturen, die nicht nur mal den Frauenfußball, sondern insgesamt den Profisport, den Profifußball und dann der Umgang von Männern, die Macht haben mit Frauen, die Sport ausüben. Also da bist du ja auf so vielen Ebenen unterwegs und ich merke ja, dass sich natürlich das mitnimmt, weil du da nicht nur entfernt mit zu tun hast, sondern Teil dessen warst, um was es da geht.
Ja, definitiv. Und es ist dann halt auch so ein bisschen meine Pflicht, jetzt mal darauf aufmerksam zu machen, so ein bisschen die Zusammenhänge vielleicht darzustellen für diejenigen, die nur mal gelesen haben oder wurde jetzt irgendwer ja, verurteilt. Natürlich
genau.
Hat man auch mal mit Spanierinnen gesprochen und was da als im Hintergrund ist. Es gibt ja auch viele Dinge, die man gar nicht sagen darf, die noch vorgefallen sind. Und dass man vielleicht auch sensibel sein muss, was passiert jetzt zum Beispiel in Marokko? Also was wird vielleicht da noch kommen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist halt auch wieder so ein Land, in dem die Frauen nicht unbedingt gehört werden. Selbst wenn irgendetwas wäre, dann wird es halt totgeschwiegen. Und das kennen wir auch aus vielen anderen Verbänden. Gerade aus ja nicht unbedingt westlichen Ländern, da gibt es unheimlichen Missbrauch. Also von Spielerinnen, die ja von ihren Trainern oder Funktionären vergewaltigt werden, die unter Druck gesetzt werden, denen eine bestimmte sexuelle Einstellung aufgedrückt wird, damit sie überhaupt für die Nationalmannschaft nominiert werden. Da gibt es sehr, sehr böse Geschichten. Und das heißt es nicht, dass es das in Deutschland nicht gibt. Auch in Deutschland gibt es Missbrauch, egal. Ich meine,
der Vorfall allein jetzt ganz jüngst im Turnverband ist ja ein Beispiel. Aber wie gesagt, ich will das auch nicht jetzt zu kleinteilig machen nach dem Motto, da gab's das und in den Ländern und so weiter. Du hast total recht, da gibt's auch Strukturen, die nachvollziehbar so sind, wie sie sind und deshalb massivst problematisch. Und trotzdem, genau, können wir uns davon nicht freimachen, weder im Fußballbereich noch das, gerade im Kinder- und Jugendbereich passiert das ja bei Jungs und Mädels. Also das ist schon ein großes Thema und trotzdem darf man es genau nicht verwässern, indem man sagt, ja gut, dieser Kuss, wie schlimm war das denn im Verhältnis? Nee, also dieses Urteil wirkt dann schon milde, nach allem, was du nochmal schilderst, umso mehr zu milde. Wenn das jetzt meine Einschätzung ist, dann würde ich sagen, ja, es ist zu milde, weil es dann eben diesen großen Komplex dann gar nicht richtig erfasst, wie es eigentlich sein müsste.
Ja, auf jeden Fall. Es geht ja nicht nur um, also die Spielerin ist ja dann auch aus Spanien weggegangen und spielt jetzt in Mexiko, weil sie selber gesagt hat, sie muss sich und ihre Familie schützen. Sie kann jetzt nicht mehr dort in Madrid oder in Barcelona sein, was auch traurig ist.
Auch eine Aussage, ne?
Ja, und sie wurde danach auch nicht oft für die Nationalmannschaft nominiert, weil sie sich zum einen nicht in der Lage gefühlt hat oder beziehungsweise auch die Trainerin gesagt hat, ich sehe dich mit dem ganzen Drumherum einfach gerade nicht spielfähig. Und das bedeutet ja auch irgendwie etwas, also für den Gesamtverband und auch für viele andere Spielerinnen. Aber also das, ich wollte das gerne mal so reinstellen, meine Gedanken teilen und natürlich sollte man auch hören, dass es mich emotionalisiert.
Ja, das ist auch völlig klar und trotzdem sachlich drauf zu gucken, was ist passiert. Es ist vieles eben auch nicht richtig gelaufen und dann letztlich bin ich zu weit weg und sind auch viele der Menschen, die darüber lesen, erst recht, aber auch einige, die darüber berichten, eben es war monatelang dann auch relativ still und klar war, dieses Urteil kommt und jetzt, wo es kam, ploppt es nochmal auf, aber da würde ich die Medien nochmal reinnehmen, auch hierzulande, so groß das Thema dann auch während und nach der, während und nach dem Finale sozusagen war, in den Wochen danach, war es dann jetzt bei der Urteilsverkündung relativ nüchtern so und ohne das ganz große Rad nochmal zu drehen. Deswegen umso besser, dass du uns da nochmal so ein bisschen abgeholt hast.
Ja, und wenn ihr dazu gerne Kommentare habt, dann schreibt sie rein.
Ja, da gibt es bestimmt sehr viel zu diskutieren, also unbedingt.
Und vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Nachbericht, wenn die Berufung von beiden Seiten durch ist.
Da werden wir sicherlich nochmal drauf kommen. Jetzt den Dreh sozusagen erstmal nochmal zum aktuellen Fußball ist nicht so einfach, deswegen erspare ich das an der Stelle und sage einfach, wir haben ein Statement des Meisters gesehen am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt und haben ein souveränes, aber nicht ohne Ende überzeugendes Leverkusener 2:0 in Kiel gesehen und dementsprechend sind die Machtverhältnisse relativ klar. Bayern 1, Leverkusen 2 und dahinter wird's eng und dazu zählt eben auch Frankfurt, die jetzt dann am Wochenende zu Hause gegen den zweiten Leverkusen spielen. Und ja, so ein bisschen auch darum, ihre Saison zu veredeln und Platz 3 und 4 da zu sichern. Und der Kampf darunter mit Mainz und Co. ist auch ganz schön eng.
Der ist auf jeden Fall richtig spannend, muss man einfach
überraschend
sagen.
Spannend, auch mit strauchelnden Leipzigern, mit strauchelnden Dortmundern, die aber auch mal ein Zeichen gesetzt haben. Das ist dann schon spannend und führt uns auch so ein bisschen zu unseren Hot Takes.
Ja, dazu würde ich auch gerne mal sagen, was auffällig ist. Also bis Platz einschließlich Nummer 10 ist es so, dass alle Mannschaften bis auf Freiburg, obwohl sie jetzt am Wochenende so hoch gewonnen haben, echt ein positives Torverhältnis haben. Und das ist auch relativ selten, dass du da als Mannschaft bis Platz 10 so viele Tore oder mehr Tore schießt, als du eigentlich kassierst. Sonst ist es oftmals eher sehr, sehr ausgeglichen.
Ja, man sieht dann eben ganz unten Kiel minus 25, Bochum auch, Heidenheim minus 20, Hoffenheim minus 16. Man sieht also, die unten kassieren dann ordentlich. Aber jetzt wirklich zu unseren Hot Takes. Glückwunsch, Almut, 5-4. Du hast einen Punkt gesammelt, aber sowas von deutlich. Du hast gesagt, es gibt zwei Spiele mit über 3 Toren Unterschied Siegen und es gab jetzt derer 4 und alle 4 sind auch zu 0 ausgegangen. Bayern, ja, Frankfurt, verrückt. Dann Augsburg 3-0, das Freiburger 5-0 gegen Bremen schon am Freitag, da hast du schon wahrscheinlich innerlich gejubelt und dann das Dortmunder 6-0 gegen Union am Samstagabend. Du hattest mir schon eine WhatsApp geschrieben, da war gerade das Augsburg-Spiel zu Ende und dann fingen die Dortmunder an, nochmal Buden um
dann
Buden zu machen.
Dann fingen die an, nochmal zu ballern.
Ja.
Und München ja tatsächlich dann auch noch. Also ein unerwarteter Spieltag in die Richtung.
Alle zu Null, finde ich auch. Also wirklich 5-0, 4-0, 6-0, 3-0. Ist eine Ansage.
Ja, auch wenn du dir das anguckst, alle anderen Begegnungen, wo beide Mannschaften getroffen haben, sind ja unentschieden ausgegangen.
Genau.
Also entweder zu Null oder unentschieden.
Interessant. Und ich habe ja genau Mainz 2-0 gewonnen gegen St. Pauli eben. Da hat Elias hat zwar gespielt, das wollten wir noch sagen, ich habe dir, glaube ich, einen Tag nach unserem Podcast schon eine Sprachnachricht aufgenommen und gesagt, Mensch, jetzt habe ich mir wieder einen kaputt gemacht. Ich hatte das, glaube ich, mit Brandt und mit Burkhardt. Immer wenn ich auf die gesetzt habe, haben die sich verletzt. Saad spielte dann immerhin, trotz Blessur vom Training.
Er spielte, aber er traf nicht.
Aber er traf nicht doppelt und St. Pauli hat auch nicht gewonnen. Nee, die gewinnen nur in Baden-Württemberg. Das bleibt dabei. Rheinland-Pfalz gefällt denen nicht so gut.
Das ist richtig.
So, und dann darf ich jetzt von dir aber mal hören, bevor ich dir wieder was wegnehme, von dir hören, was am Wochenende deinen 6. Punkt bringen soll, könnte, darf.
Was den 6. Punkt soll bringen könnte. Also, muss ja mal wieder irgendwas Außergewöhnliches sein. Und ich sage, dass Kramaric mindestens 3 Tore schießt.
Ei, oh. Ja, das freut mich. Ich habe den jetzt gerade in mein Kickbase-Team geholt. Also mach mal. Mach mal, André. Die Bochumer sind ganz gut unterwegs. Also ich weiß nicht, ob das auswärts
ist. Das stimmt. Also es wird auch schwer, aber es soll ja auch unwahrscheinlich sein.
Ja, total.
Und in Bochum momentan ist es, glaube ich, nicht einfach. Der Hacking hat sie ganz gut im Griff.
Ja, da müssen wir auch nochmal zurückkommen. Ne? Wir haben gesagt, Hacking, beziehungsweise ich habe gesagt, das reicht trotzdem nicht. Und du hast gesagt, wenn die gleiche Sprache sprechen, dann klappt's. Und auf dem Platz sprechen sie gerade alle die gleiche Sprache, nämlich, dass es ganz gut läuft. Ich sage, es gibt ja 3 Duelle aus den Top 7 gegeneinander. Stuttgart-Bayern, Frankfurt-Leverkusen und Mainz gegen Leipzig. Und ich sage, dass in den 3 Spielen nicht ein einziges Mal der Besserplatzierte gewinnt.
Oha.
Also dass das heißt, Mainz
München verliert,
Bayern
oder nicht,
verliert
also
oder
nicht
unentschieden.
Gewinnt, das heißt auch unentschieden, okay.
Mainz-Leipzig und Frankfurt-Leverkusen auch. Also es gibt keinen einzigen Sieg der tabellarischen Favoriten.
Also Leverkusen, München und Mainz gewinnen nicht.
Genau.
Oh, okay, das ist.
Mein Mainz-Leipzig ist natürlich knapp, aber ich sag mal, Frankfurt gegen Leverkusen und auch Bayern in Stuttgart, ja, sind da die beiden Spiele, die dann noch dazu zählen. Also es darf in den 3 Spielen.
Ja, aber Mainz
darf
es halt auch. Also die haben zwar einen Lauf, aber auswärts in Leipzig, oh ja, gut, ist doch super.
Ah ja gut,
also,
aber das wäre ja nur einer. Da gibt es ja noch 2 andere, die damit spielen müssen.
Schöner Hot Take.
Ja, das ist eine Dreierwette. Aber nur für einen Punkt. Almut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn es ein Thema war, das wieder ein bisschen, sag mal, emotionaler war oder besonders emotional, noch emotionaler als das Thema mit Neuer, wobei es dich als Torhüterin da auch schon betrifft, aber da war, glaube ich, die Ausmaße und die Auswirkungen nicht ganz so groß als beim Fall Rubiales. Deswegen schön, dass wir drüber gesprochen haben, viel wieder mitgenommen haben und auch ich in dieser Folge sehr viel mitgenommen habe. Ist auch mal schön.
Ja, das ist auch gut. Dann habe ich dich journalistisch darauf vorbereitet, dass du nach dem Berufungsurteil einen Artikel schreiben kannst, einen großen für den RND, damit das gut passt.
Sehr gerne. Almut, wir sind gespannt, was kommt dieses Wochenende. Freuen uns auf einen tollen Bundesliga-Spieltag und dann nächste
Woche Champions League.
Nächste Woche Champions League, da werden wir drüber sprechen müssen.
Da werden wir dann drüber sprechen müssen. Das ist ja dann das Hinspiel auch mehr oder minder dann schon durch. Da freue ich mich drauf. Also die Bayern haben jetzt ja zumindest viele Kritiker, die diese Woche gesagt haben, die Leverkusener sind totaler Favorit und die Bayern sind Underdog, haben sie dann zumindest etwas eingegrenzt. Aber ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen kann, nur weil die Bayern mal so eine kleine, also nicht mal eine Schwächephase, die bestraft wurde, sondern diese ja trotzdem positiv sportlich gestalten konnten, dass man dir dann gleich so schlecht redet. Aber naja, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ich freue mich drauf.
Ich auch. Also. Das wird für alle Fußballfans ein Fest, könnte ich mir vorstellen.
Ja, schöne Woche euch und bis zur nächsten.
Ciao.
Tschüss.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.